Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Sie heißen Lernsachs, Lernraum oder MEBIS, die Lernplattformen, auf die Schülerinnen und Schüler jetzt während des Lockdowns vermehrt zugreifen. Aber genau das scheint Probleme zu machen. Gleich mehr dazu. Und selten erregt die Neubesetzung einer Professur so viel Aufsehen wie ein Fall am Institut für Politikwissenschaften der MLU in Halle. Die Landespolitik mischt inzwischen kräftig mit. Auch das ein Thema in der kommenden halben Stunde. Ich bin Stefanie Gebert. Herzlich willkommen. Seit heute kein Schulunterricht mehr vor Ort, für mindestens bis zum 10. Januar. Das gilt in vielen Bundesländern, auch in Bayern. Dort steckt Kultusminister Michael Piazzolo in Turbulenzen, weil er sich in seinen Anweisungen an Schulen und Eltern offenbar missverständlich ausgedrückt hatte. Er stellte klar, nein, es gebe kein Verbot für den Distanzunterricht. Es soll, wenn möglich, ab heute digital gelernt werden. Ist allerdings alles gar nicht so einfach, denn die Lernplattform MEBIS in Bayern gilt als störanfällig und ist auch heute zum Start in den Lockdown ausgefallen. Gerhard Prag berichtet.
Schülerinnen und Schüler in ganz Bayern saßen heute an ihren Rechnern und warteten auf den Online-Zugang zum Unterrichtsmaterial. Das Kultusministerium bestätigte den erneuten Ausfall der Lernplattform MEBIS. Ursache sei, dass zu viele Schüler gleichzeitig darauf zugegriffen hätten. Schulminister Michael Piazzolo von den Freien Wählern zeigte sich in einer Stellungnahme höchst verärgert. Der MEBIS-Ausfall sei, Zitat, nicht akzeptabel. Schulen, die im Distanzunterricht auf die Lernplattform zugreifen wollten, müssten zuverlässig arbeiten können, verlangte der Minister. Zuvor hatten sowohl die FDP als auch die Grünen im Bayerischen Landtag heftige Kritik am Schulminister geübt. Max Deisenhofer, Bildungsexperte der Grünen, sagte dem BR, so würden die Schultage bis Weihnachten pädagogisch verschenkt.
Ja, man muss sagen, schon auch der Ministerpräsident hat hohe Erwartungen geweckt. Es gab einen Schuldigitalisierungsgipfel im Juli, wo ein Digital-Turbo versprochen wurde. Und jetzt ein halbes Jahr später fragen natürlich alle, wo dieser Turbo bleibt.
Bis heute habe zum Beispiel nur jede dritte Schule in Bayern eine Breitbandverbindung fürs Internet. Die Hauptverantwortung dafür trage der Schulminister selbst, betonte der grüne Bildungsexperte.
Der Minister selber ist ja bis jetzt auch nicht als Leistungsträger im Kabinett aufgefallen und bei der Organisation des Schullebens unter Pandemiebedingungen hat er viele Fehler gemacht. Aus unserer Sicht hat er jetzt auch über Weihnachten den klaren Arbeitsauftrag, den digitalen Unterricht in Bayern endlich stabil zu organisieren. In der Krise muss man klar kommunizieren und genau daran fehlt es dem Kultusminister an einer klaren Kommunikationsstrategie.
Ein möglicher Rücktritt Piazzolos, wie ihn die FDP gestern gefordert hatte, löse diese Probleme aber nicht, so der grüne Bildungsexperte. Ab heute war ursprünglich Distanzunterricht an Bayerns Schulen geplant. Den hatte Schulminister Piazzolo von den Freien Wählern am Montag kurzfristig abgesagt. Gestern hatte er dann erklärt, dass der Distanzunterricht doch freiwillig stattfinden könne. Damit stieß der Schulminister sogar auf die Kritik von Koalitionspartner, CSU-Chef und Ministerpräsident Markus Söder.
Ich habe mich auch ehrlich gesagt geärgert über diese auch Kommunikationspanne. Das muss im Januar jetzt mal klar funktionieren für alle. Und zwar mit einer einheitlichen Linie. Für mich ist am allerwichtigsten, dass wir nicht dauernd Schüler und Lehrer und auch die Eltern zusätzlich stressen zu dieser ohnehin schon Corona-Zeit.
Deshalb sollten auch in Tests nicht noch besondere Leistungsnachweise aus den Schülern gepresst werden. Denn dieses Schuljahr werde kein normales. Aber es müsse fair bleiben. Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrkräfte müssen auch im neuen Jahr weiter mit Einschränkungen durch Corona rechnen, so Bayerns Ministerpräsident.
Ja, und ähnlich viel Ärger mit der Lernplattform gibt es übrigens auch zum Beispiel in Sachsen-Anhalt und Berlin. Und in Sachsen hat es offenbar einen Hackerangriff gegeben auf Lernsachs, so heißt die Plattform dort. Konnte nicht aufgerufen werden. Deutschland hat ganz offensichtlich Probleme mit der Digitalisierung. Auch Hörerinnen und Hörer von Campus und Karriere beschweren sich darüber immer wieder.
Bildung unter Corona. Hörerinnen und Hörer erzählen.
Ich heiße Hella Held und wohne an der dänischen Grenze in Tarp. Ich finde, dass unsere Regierung insgesamt nicht besonders entscheidungsfreudig ist. Kein Wunder, dass wir langsam sind im Vergleich zu unseren Nachbarn und ganz besonders zu Dänemark oder Skandinavien. Denn dort geht man mutig voran. Die Digitalisierung im Land ist längst abgeschlossen. Jeder Schüler hat sein eigenes Laptop und die Wandtafel beschreibt man nicht mehr mit Kreide, sondern die ist digital. Und deshalb sitzen wir jetzt hier und reiben uns die Augen. Wie konnte es sein, dass wir überholt worden sind von anderen Ländern? Und ich denke, dass das anders gekommen wäre, wenn wir eine grenzüberschreitende Zusammenarbeit mit Dänemark gepflegt hätten. Und wenn jetzt Schulen zusammenarbeiten würden, dann würden unsere Schüler auch sehen, guck mal, was machen die denn da und warum machen wir das nicht? Wir sollten lernen voneinander, das finde ich schon. Auch so ein kleines Land kann Vorbild sein. Das lohnt sich mal, da hinzugucken, und bei uns denken vielleicht noch viele, die Eisbären laufen auf der Straße da oben. Das stimmt nämlich nicht.
Bildung unter Corona. Was erleben Sie? Erzählen Sie uns von Ihrem Alltag in unserer Hörerrubrik und schreiben Sie eine Mail an campus@deutschlandfunk.de.
Der Begriff Günstlingswirtschaft weckt unschöne Assoziationen, aber im Moment wird er für die Besetzung der Politikprofessur an der Martin-Luther-Universität in Halle-Wittenberg häufiger verwendet. Der Grund: es muss eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger für die scheidende Lehrstuhlinhaberin Susanne Schüttemeier gefunden werden. Und die soll versucht haben, so jedenfalls der Vorwurf, einen ihrer ehemaligen Studenten in das Amt zu hieven. Der Fall landete vor Gericht und beschäftigt inzwischen auch die Politik in Sachsen-Anhalt. Niklas Ottersbach hat als unser Landeskorrespondent den Fall verfolgt. Herr Ottersbach, ich habe es schon gesagt, schon das Verwaltungsgericht Halle hat in dem Fall sein Urteil gesprochen. Worum genau ging es da?
Also es geht um eine Politikprofessur an der Uni Halle, haben Sie ja schon gesagt, Regierungslehre und Policyforschung, so heißt die Professur. Das Pikante an der Geschichte: der Bewerber, der sich unter den 31 Konkurrenten durchgesetzt hat, der hat quasi seine gesamte akademische Laufbahn bei seiner Vorgängerin durchlaufen, bei Susanne Schüttemeier, Sie haben es erwähnt, die Diplomarbeit, Promotion, Habilitation, das alles hat der Berufene bei der Frau absolviert, dessen Professur er dann bekommen hat. Und zwischendurch hat er die Uni Halle allerdings für 2 Jahre verlassen. Deshalb spricht das Verwaltungsgericht in Halle auch nicht von einer Hausberufung, also kein wissenschaftlicher Erbhof im klassischen Sinne. Aber, das hat das Verwaltungsgericht auch festgestellt, das Auswahlverfahren, das zeige Mängel und sei fehlerhaft. Andere sprechen dann von Vetternwirtschaft. Auch intern an der Uni Halle wird diese Berufung zum Teil sehr kritisch gesehen. Und ins Rollen gekommen ist die Sache, wie gesagt, durch die Konkurrentenklage eines unterlegenen Bewerbers.
Schauen wir doch mal genau drauf. Welche Ungereimtheiten gibt es denn mit Blick auf das Berufungsverfahren?
Na, da sind zum einen die Kriterien der Berufungskommission und die personelle Besetzung dieser Berufungskommission an sich. Ich fange mal mit den Kriterien an. Also normalerweise ist für so eine W3-Professur, das ist ja die höchste Besoldungsstufe, unbefristet. Für so eine Stelle, da müssen Bewerber in der Regel zeigen, dass sie Drittmittel generieren können, sprich Forschungsprojekte mit externen Geldgebern vorweisen können. Das war bei dieser Berufung kein Auswahlkriterium. Erstmal ziemlich ungewöhnlich. Schaut man sich die Vita des Berufenden an, dann sieht man keine Drittmittelprojekte. Das ist das eine. Dann ist da die Publikationsliste. Da fällt auf, der Berufene hat vor allem in der Zeitschrift publiziert, die seine ehemalige Professorin herausgibt. Also auch hier wieder die persönliche Verbindung zwischen Vorgängerin und Nachfolger. Und dann kommt da noch die Besetzung der Berufungskommission an sich ins Spiel. Darin die inzwischen, muss man sagen, ehemalige Dekanin der Fakultät, die war nämlich ebenfalls Teil des Netzwerks der Politikprofessorin Schüttemeier, um dessen Nachfolgestelle sich in Halle ja alles rankt. Also ganz viele persönliche Verquickungen. Und ich habe mit Christian Stecker gesprochen, das ist der Bewerber, der geklagt hat. Und er hat mir Folgendes zu seinen Beweggründen gesagt.
Also ich denke, dass wenn heutzutage ja versucht wird, quasi neofeudal eine Professur an verbindlichen Kriterien vorbei zu vererben, dann darf das auf keinen Fall unwidersprochen bleiben. Und vor allen Dingen auch deshalb nicht, weil jedes Jahr exzellente Kolleginnen und Kollegen aus dem Fach scheiden, weil sie eben keine der wenigen entfristeten Stellen ergattern. Und zudem wurden auch ich und andere Beteiligte fast 2 Jahre lang als Komparsen genutzt, um hier den Anschein eines korrekten Verfahrens zu erzeugen.
Also es ging, wie gesagt, nicht darum, persönlich die Stelle zu kriegen, sondern es ging ihm ums Prinzip, so hat er mir das erklärt. Und Christian Stecker lehrt inzwischen an der TU Darmstadt.
Und wie reagiert die Universität Halle jetzt auf diese Vorwürfe?
Naja, also die personelle Konsequenz ist erstmal, nach dem Gerichtsurteil ist die Dekanin zurückgetreten, der man ja Befangenheit vorwirft. Da soll also schon ein personeller Neuanfang gemacht werden. Und ansonsten, naja, da hält sich die Uni Halle, finde ich, relativ bedeckt. Der Rektor der Uni Halle will vorerst keine Interviews geben. ist ja ein laufendes Verfahren, da entwickelt sich noch was. Er muss allerdings im Landtag Rede und Antwort stehen und in seinem aktuellen Schreiben, da spricht er davon, dass es jetzt zwei Möglichkeiten gäbe. Entweder das aktuelle Berufungsverfahren wird wiederholt oder die Stelle wird ganz neu ausgeschrieben. Tendenz eher momentan, würde ich sagen, die Stelle wird neu ausgeschrieben. Aber das dauert alles noch ein paar Wochen. Heute entscheidet der Fakultätsrat erstmal darüber, ob das Berufungsverfahren insgesamt gestoppt wird. Und Mitte Januar, würde ich sagen, da wissen wir dann, ob die Stelle neu ausgeschrieben wird oder nicht. Wer sich auf jeden Fall äußert, ist Johannes Fawig, ebenfalls Politikprofessor an der Uni Halle und zwar einer derjenigen, der früh intern klargemacht hat, dass dieses Verfahren nach Vetternwirtschaft riecht. Und der sagt jetzt, der Ruf der Uni Halle hat nach dieser Sache einfach gelitten. Hören wir da auch mal rein.
Das ist wirklich ein Problem und das kann nur durch ein neues, offenes Verfahren gewissermaßen geheilt werden, wo eben auch in die Szene der Politikwissenschaft deutlich kommuniziert wird, dass das neue Verfahren ein offenes Rennen ist, wo eben jeder eine faire Chance hat.
Also es muss ein klarer Cut her, nicht unbedingt neue Berufungsregularien, sagt Fawig, aber eben dennoch ein Neuanfang.
Ein Berufungsskandal der Politikwissenschaften der Uni Halle Wittenberg. Informationen dazu hatte Niklas Ottersbach. Dankeschön. Spionage für Israel. So lautet der Vorwurf gegen den Wissenschaftler Ahmad Reza Jalali. Im Jahr 2016 wurde er auf einer Vortragsreise im Iran verhaftet und später zum Tode verurteilt. Und jetzt steht nach Berichten von Menschenrechtsaktivistinnen und Aktivisten offenbar seine Hinrichtung kurz bevor. Wissenschaftsvertreter weltweit machten sich in den vergangenen Wochen und Monaten für seine Freilassung stark. Auch die deutsche Sektion von Scholars at Risk, das ist ein internationales Netzwerk zum Schutz gefährdeter Forschender, einer der Sprecher dort ist Enno auf der Heide. Er ist auch Generalsekretär der Alexander von Humboldt Stiftung. Und ich habe ihn vor der Sendung gefragt, Jalali ist ein renommierter Katastrophenmediziner. Ihm wurde, als er schon in Haft war, die schwedische Staatsbürgerschaft verliehen, um ihm besser helfen zu können. Und mehr als 75 Nobelpreisträger hatten sich für seine Freilassung stark gemacht. Warum haben alle diese Versuche und Interventionen nicht fruchten können?
Ja, in die Köpfe des Regimes in Teheran hineingucken kann ich auch nicht. Und wir machen weltweit die Erfahrung, dass es sehr schwer ist, Menschenrechte und Wissenschaftsfreiheit durchzusetzen. Trotzdem dürfen wir nicht nachlassen in unseren Bemühungen und können nur hoffen, dass es gerade für Herrn Jalali auch nützt. Letzten Endes muss der Iran wissen, dass die Welt zuschaut, dass die Welt Anteil nimmt und keinerlei Verständnis dafür aufbringt, wenn man diesen renommierten Wissenschaftler, der sich nach allem, was wir wissen, nichts hat zu Schulden kommen lassen, hinrichtet und auch in Haft foltert, versucht, Geständnisse zu erzwingen, in Einzelhaft hält. All das können wir nur verurteilen.
Welche Rückwirkungen hat der Fall jetzt auf die Wissenschaftsbeziehungen zwischen Deutschland und dem Iran?
Das ist natürlich eine schwierige Frage, denn wir haben einerseits die Situation, dass im Iran immer noch eine enorm gute Wissenschaft stattfindet. Auf der anderen Seite können wir mit dem Regime und können wir mit politisch positionierten Personen und Institutionen natürlich nicht weiter zusammenarbeiten, als wäre nichts gewesen. Wir müssen eine Balance finden dazwischen individuelle Forscherinnen, Individuen, also Forscherinnen und Forscher als Einzelpersonen weiterhin in internationale Kooperation einzubeziehen, ohne uns aber in eine Kooperation mit dem Regime zu begeben.
Wie lässt sich das machen? Wie sieht das ganz konkret aus? Also was hat der Fall Jalali vielleicht für Folgen für die wissenschaftliche Kooperation?
Ich habe gehört, dass die Hochschulrektorenkonferenz, die in Fragen der Wissenschaftsfreiheit und auch der Menschenrechte sehr engagiert ist, ihre Mitgliedshochschulen laufend über den Fall unterrichtet und dabei natürlich auch geprüft wird, welche Kooperationen man ohne weiteres weiterlaufen lassen kann und wo man einfach ein Stoppschild setzt, temporär oder auch dauerhaft. Und ich denke, dass dieses Argument, was ich gerade genannt habe, Personen unterstützen, aber nicht Institutionen legitimieren, dass das auch dabei leitend sein wird.
Trotzdem ist es ja so, dass Sie Einzelpersonen unterstützen und immer noch der Grundsatz gilt, Wandel durch Austausch. Lässt sich vor dem Hintergrund von Hinrichtungen, wie jetzt möglicherweise bevorsteht, wenn Forschende Angst haben müssen, verhaftet, gefoltert oder sogar getötet zu werden, an diesem Grundsatz festhalten?
die Hoffnung stirbt zuletzt. Der Iran leidet extrem unter Sanktionen. Dieses Leiden können wir dadurch, dass wir einzelne Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vom Austausch ausschließen, natürlich noch punktuell erweitern, aber den Druck aufs Regime erhöhen wir dadurch nicht. Und wir gewinnen nach meiner Überzeugung nicht dadurch, dass wir jeden Kontakt mit Ländern, mit den Menschen in Ländern einstellen, die eine schlechte Regierung haben, eine brutale Regierung haben. Von daher werden wir individuelle, persönliche Kontakte sicherlich fortsetzen, dass der Bewegungsspielraum von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern im Iran für politisches Engagement fast auf null reduziert ist, das wissen wir. Aber letzten Endes glaube ich, dass solche Gewaltregime nicht ewig bestehen. Und wir müssen für die Zeit danach Menschen in die Lage versetzen, sich mit liberaleren Werten vertraut zu machen, die Hoffnung nicht zu verlieren und qualifiziert zu sein, wenn es irgendwann daran geht, ein freieres Land aufzubauen.
Schauen wir nochmal auf den Fall Jalali. Was genau braucht es jetzt, abgesehen von Öffentlichkeit, um möglicherweise ein hoffentlich vernunftgeleitetes Regime, ein Mullah-Regime im Iran zum Umdenken zu zwingen?
Ob wir das Regime wirklich zum Umdenken bewegen können, das vermag ich nicht zu sagen. Aber ich glaube, wir müssen klar machen, dass es wirklich einen Preis gibt. Und das ist der Preis der internationalen Bereitschaft, sich trotz aller Spannungen auf einen besseren Weg auch mit Iran zu machen. Und von daher werden wir die Öffentlichkeit so groß wie möglich halten und werden ganz klar machen, dass wir uns nicht zu eigen machen können, die Einstellung, das sei eine innere Angelegenheit. Hier geht es um Menschenrechte, hier geht es um elementare Rechte der Wissenschaftsfreiheit und um Verfahren, die keinem Standard gerecht werden. Iran hat die Menschenrechtskonvention unterschrieben und Verstöße dagegen müssen angeprangert werden.
Sorgen um den inhaftierten Forscher Jalali, dem im Iran die Todesstrafe droht und die Folgen für die wissenschaftliche Zusammenarbeit mit dem Iran. Enno auf der Heide von der deutschen Sektion von Scholars at Risk. Vielen Dank. Wer nach seinem Schulabschluss nicht so richtig weiß, wie es weitergehen soll oder erst mal reinschnuppern will in einen Job, der ist gut aufgehoben im Bundesfreiwilligendienst, beim Freiwilligen Ökologischen Jahr oder beim Freiwilligen Sozialen Jahr. Alle drei Angebote gibt es inzwischen auch in Teilzeit. Heißt, wer zum Beispiel ein Kind versorgen oder einen Elternteil pflegen muss, braucht keine Vollzeitstelle antreten. Die Lebenshilfe in Hessen bietet zum Beispiel so eine Möglichkeit, etwa in ihren Kitas. Und das kann dann auch zum Einstieg in die Erzieherausbildung werden, wie Ludger Fittkau berichtet.
Das Dorf Garbenteich in Mittelhessen, nicht weit von Gießen entfernt. Das blau gestrichene Tor mit der gelben Lachgesichtssonne vor dem Grundstück der örtlichen Lebenshilfe-Kita ist verschlossen. Wegen Corona dürfen keine Fremden in die Kindertagesstätte hinein. Deshalb kommt Daniel Müller hinaus vor das Tor. Er ist 26 Jahre alt und Vater zweier Kinder. In der Kita Garbenteich leistet er gerade sein freiwilliges soziales Jahr ab in Teilzeit.
Mein großer Sohn, der ist 8, mein kleiner, der ist 4. Und wenn ich dann noch Vollzeit arbeiten würde, würde dann nach Hause kommen. Ich muss dazu sagen, ich mache zeitgleich noch meinen Realschulabschluss auf der Abendschule Gießen nach. Und ja, das wäre dann alles ein bisschen zu stressig. Und habe dann mich dafür entschieden, doch das FSJ in Teilzeit zu machen, da ich einfach dann mehr Zeit habe, auch für die Schule zu lernen, für meine Kinder da zu sein, meine Freundin, ja.
Daniel Müller arbeitet nun im Teilzeit-FSJ wöchentlich 25 Stunden in der Kita der Lebenshilfe. Den Realschulabschluss an der Abendschule strebt er an, um später eine Erzieherausbildung zu machen. Aktuell leben seine Freundin, die Kinder und er selbst von Hartz IV. Durch das Teilzeit-FSJ kommt noch ein sogenanntes Taschengeld von etwas mehr als 200 Euro monatlich hinzu. Das hilft der Familie, sagt Daniel Müller. Doch vor allem macht er das Teilzeit-FSJ, um gerade von den Kindern viel für den künftig angestrebten Erzieherberuf zu lernen.
Es geht trotzdem wie ein normales FSJ, ein Jahr lang. Wenn man noch keine 27 Jahre alt ist, hat man die Möglichkeit, das nochmal um 6 Monate zu verlängern. Ich habe vor, jetzt Januar 22 wäre ich voraussichtlich fertig mit meinem Realschulabschluss und würde dann übergehen in die Erzieherausbildung.
Die Lebenshilfe bietet ihm als Träger der Kita in Garbenteich überdies noch einmal besondere Erfahrungen im Umgang mit behinderten Kindern, erzählt Daniel Müller. Die könne er für seinen angestrebten Beruf gut gebrauchen.
Man erlebt hier einiges. Wir haben zum Beispiel ja auch in dem FSJ jetzt einen Bildungstag gehabt. Da waren wir in der Stadt Wetzlar. Da haben wir geschaut, wie das ist mit dem Rollstuhl. Rollstuhl im Alltag. Was für Probleme haben Menschen mit Rollstühlen? Und das war sehr erschreckend zu sehen. Weil so als Mensch ohne Behinderung, ohne Einträchtigung, achtet man gar nicht so darauf, wenn man so durch die Stadt jetzt läuft, mit Freunden sich unterhält oder sonst irgendwas. Und wenn man wirklich an den Rollstuhl, sage ich jetzt mal, gebunden ist und dann wirklich einige Hindernisse aufbringen muss, dann ist das schon sehr schwierig und sehr erschreckend auch.
Christian Bergner leitet bei der Lebenshilfe Hessen die freiwilligen Dienste des Landesverbandes. Von den rund 120 Menschen, die zurzeit in den Einrichtungen des Sozialverbandes mit etwa 10.000 Mitgliedern in Hessen ein FSJ leisten, arbeiten bisher lediglich 3 in Teilzeit. Das Angebot muss sich offensichtlich noch herumsprechen. Für die Träger bedeutet das Teilzeit-FSJ durchaus ein zusätzliches Engagement, erklärt Christian Bergner.
Für den Träger jetzt, für uns, die die Seminararbeit oder auch die pädagogische Begleitung machen, ist häufig dann das insoweit aufwendiger, dass es einfach auch junge Erwachsene sind, die etwas mehr Unterstützung und Begleitung brauchen. Das heißt, wir machen dort auch häufiger Praxisbesuche, wir nehmen mehr Kontakt auf, wir werden häufiger auch angesprochen und begleiten auch die Einsatzstellen sehr viel intensiver, sodass wirklich das FSJ auch im Grunde dieses Jahr auch gut machbar ist, sowohl für Einsatzstellen als auch für die Freiwilligen.
Für Daniel Müller jedenfalls ist das Teilzeit-FSJ ein großes persönliches Glück. Daran lässt er im Gespräch vor dem Zaun der Kita Garbenteich in Mittelhessen keinen Zweifel.
Für mich ist es allein, wenn ich morgens in die Gruppe komme und die Kinder brüllen, ah, der Daniel ist da. Ja, das macht mir einfach Spaß daran, die Kinder glücklich zu sehen. Ja.
Die UNO-Kulturorganisation UNESCO hat die Regierungen weltweit dazu aufgefordert, Lehrerinnen und Lehrer vorrangig gegen Corona zu impfen. In einer offiziellen Botschaft wird die Leistung der Pädagogen seit Beginn der Pandemie besonders gelobt und weiter, da Bildungseinrichtungen unersetzlich seien, müssten Lehrkräfte zu den ersten gehören, die den Impfstoff bekommen. Und mit dieser Forderung geht Campus und Karriere mit Stefanie Gebert für heute zu Ende. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und in Corso Kunst und Pop stellen Ihnen die Kollegen gleich nach den Nachrichten noch die neuesten Kinofilme vor.